RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Ab heute wird die marode Ringbahnbrücke auf der A100 am Berliner Autobahn-Dreieck-Funkturm abgerissen. Los geht es zum Mittag gegen 12.30 Uhr. Mario Bartsch, RBB 24.
Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was am Dreieckfunkturm genau passiert. Der Abriss soll bis zu 10 Tage dauern. Anschließend muss noch der Strom für die S-Bahn wieder installiert werden. Die Ringbahnbrücke am Dreieckfunkturm ist seit Mitte März in Richtung Norden für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist ein Riss im Bauwerk, der sich vergrößert hatte.
Darüber hinaus gibt es bei der Berliner S-Bahn ab heute Abend 22 Uhr Einschränkungen auf der Stadtbahnstrecke. Der Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz wird für 10 Tage gesperrt. Dort erneuert die Deutsche Bahn die Gleise. Betroffen sind die S-Bahn-Linien S3, 5, 7 und 9. Fahrgäste sollten den Bereich mit Regionalzügen und U-Bahnen umfahren, heißt es von der S-Bahn. Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Metropole New York sind 3 Kinder und 3 Erwachsene ums Leben gekommen. Das teilte Bürgermeister Eric Adams mit. Nach vorläufigen Informationen seien alle Insassen zu einem Besuch aus Spanien angereist und auf einem Rundflug über der Metropole gewesen. Der Hubschrauber ist in den Hudson River gestürzt. Die Ursache des Absturzes war zunächst noch nicht bekannt. Mehrere Rettungsboote waren vor Ort. Der abgesetzte und inhaftierte CHP-Oberbürgermeister von Istanbul, İmamoğlu, muss sich heute vor Gericht verantworten. Es geht um 2 Verfahren, die allerdings nichts mit den Vorwürfen zu tun haben, wegen derer er inhaftiert ist. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
In einem schon länger laufenden Verfahren wird İmamoğlu Ausschreibungsmanipulation in seiner Zeit als Bürgermeister eines Istanbuler Bezirks in den 2010er Jahren vorgeworfen. In dem 2. neuen Prozess geht es um den Vorwurf der Bedrohung des Istanbuler Generalstaatsanwalts Gürlek. İmamoğlu hat ihm Parteilichkeit und politisch motivierte Ermittlungen gegen die CHP vorgeworfen. In beiden Fällen droht İmamoğlu ein Politikverbot.
In der Fußball-Europa League trennten sich am Abend Eintracht Frankfurt und Tottenham mit einem 1:1 Unentschieden. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft eine 0:7 Niederlage gegen Tschechien kassiert. Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der diesjährigen Basketball-Euroleague-Saison verabschiedet. Die Mannschaft unterlag Paris-Levallois mit 63:72. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam in Lemgo mit 23:32 verloren und bleibt Tabellenletzter. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute: mehr Wolken als Sonne und örtlich sind auch immer wieder kurze Schauer möglich bei 13 bis 17 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A2 Richtung Berlin zwischen Helmstedt Zentrum und Allerengersleben 3 Kilometer Stau für Lkw an der Baustelle. A2 Dortmund-Hannover, die Überleitungen im Kamener Kreuz zur A1 in Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info mit Birgit Hasselbusch. Schönen guten Morgen. Die Koalition der Willigen hat sich gestern in Brüssel getroffen. Heute nun stimmt sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe ab. Dabei geht's um aktuelle Hilfe für die Ukraine. Es bleibt die große Unbekannte. Welche Rolle spielen noch die USA? Sabrina Fritz gibt einen Überblick über die Gefechtslage.
Koalition der Willigen, NATO-Ukraine-Rat, Rammstein-Format. Nicht jeder hat noch den Überblick, welche Unterstützungsformate es mittlerweile für die Ukraine gibt und wie sie sich unterscheiden. Heute trifft sich die sogenannte NATO-Kontakt-Ukraine-Gruppe. In ihr haben sich 57 Mitgliedstaaten zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die Waffenlieferungen für die Ukraine und das Training der Soldaten zu koordinieren. Während es also bei der Koalition der Willigen eher um die Aufgaben nach einem möglichen Waffenstillstand geht, blickt die Kontaktgruppe heute auf den aktuellen Frontverlauf. Und von dort gibt es wenig Erfreuliches zu berichten, wie der britische Verteidigungsminister John Healey in Brüssel feststellte.
And the daily reality for millions of Ukrainians
Der Alltag von Millionen Ukrainern besteht aus Drohnenangriffen, Raketenangriffen, brutalen Kämpfen an der Front. Wir müssen mehr Druck auf Putin ausüben, diesen Krieg zu beenden. Aber wie? Moskau sendet keine Signale aus, dass es Interesse an einem Ende der Kämpfe hat. Das musste auch der amerikanische Präsident Trump erfahren. Eine schnelle Lösung ist jedenfalls nicht in Sicht. Deshalb wird sich die Ukraine-Kontaktgruppe heute mit weiterer Unterstützung für das Land beschäftigen. Ein Bereich ist Training und Ausbildung der Soldaten, ein anderer Geld- und Militärlieferungen. Eine dringende Nachfrage der Ukraine soll bald erfüllt werden. Präsident Zelensky braucht 2 Millionen Stück Artilleriemunition im Wert von rund 5 Milliarden Euro. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, hat an die Länder appelliert, dafür Geld zu geben. Im Lauf des Jahres soll das Hilfspaket fertig gepackt sein, so Kallas.
We are able to do this, 2 million rounds in a short term, and that is important. That is what Ukraine needs.
Schweden und Frankreich haben weitere Milliardenhilfen zugesagt. Aus Deutschland werden in diesem Jahr auf jeden Fall noch 3 Milliarden Euro erwartet. Und auch im neuen Koalitionsvertrag steht, dass die Hilfe für die Ukraine zuverlässig weiter erfolgen soll. Das Problem ist, dass die Ukraine nicht weiß, wie lange sie sich auf die Hilfe aus den USA verlassen kann, dem größten Einzelunterstützer des Landes. Vor allem Geheimdienstinformationen, Luftabwehrsysteme und die Verbindungen dank der Starlink-Satelliten sind unersetzlich. Auch dies wird heute bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Dass die Amerikaner an Einfluss in der Ukraine verlieren, zeigt auch der Name. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe hieß früher Rammstein-Format, weil man sich immer unter der Leitung der Amerikaner auf dem US-Militärstützpunkt in Rammstein in Rheinland-Pfalz getroffen hat. Doch die NATO hat den Amerikanern diese Leitung entzogen. Das heutige Treffen wird vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und dem britischen Verteidigungsminister Healey geleitet.
Deutschland ist nach den USA in absoluten Zahlen der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland. Und darauf hat auch Bundeskanzler Scholz stets stolz verwiesen. Und auch die neue Koalition nimmt sich in ihrem Vertrag vor, Zitat, die Ukraine werden wir umfassend unterstützen, sodass sie sich gegen den russischen Aggressor effektiv verteidigen und sich in Verhandlungen behaupten kann. Vom Sieg über Angreifer Russland ist allerdings nicht die Rede. Funktioniert die Verteidigung mit Waffen aus Deutschland eigentlich? Ein internes Papier der Bundeswehr, das NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, kommt zum Schluss, dass die von Deutschland gelieferten Waffen nicht vollumfänglich einsetzbar sind. Anna Klüspies.
Ende Januar am Bundeswehrstandort Delitzsch in Sachsen. Der stellvertretende Militärattaché der deutschen Botschaft in Kiew ist zu Besuch. In einem Vortrag vor den zukünftigen Führungskräften des Heers spricht er über die Erfahrungen der Ukrainer im Kampf gegen Russland und den Einsatz von deutschen Waffen. Laut einem vertraulichen Protokoll des Vortrags spricht er auch über 8 Waffensysteme, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt und skizziert Probleme, die die Ukrainer mit ihnen haben. In dem Papier, das WDR, NDR und SZ vorliegt, heißt es zum Beispiel zu der Panzerhaubitze 2000:
hervorragendes Waffensystem, aber so hohe technische Anfälligkeit, dass Kriegstauglichkeit stark in Frage gestellt wird.
Das Flugabwehrsystem Patriot sei ebenfalls grundsätzlich ein hervorragendes Waffensystem, aber auch hier gibt es offenbar Probleme, so der Bericht.
Untauglich für Kriegseinsatz, weil Trägerfahrzeug zu alt und keine Lieferung Ersatzteile seitens Hersteller mehr möglich.
Das Fazit des internen Protokolls: kaum ein deutsches Großgerät sei uneingeschränkt kriegstauglich. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte sich auf Anfrage nicht zu dem vertraulichen Papier äußern und erklärte lediglich, dass man sich mit den ukrainischen Stellen zu allen gelieferten Waffensystemen in ständigem Austausch befinde. Auch die Waffenhersteller wollten sich nicht zu den Problemen äußern. Es sind auch weniger die Waffen an sich, die Probleme machten, sondern oft die Instandsetzung und Wartung der gelieferten Waffen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, überrascht das nicht.
Ein Soldat, der 2 Jahre in einem System ausgebildet wird, wartet das System selber, repariert es selber, hat entsprechende Verschleiß- und Ersatzteile mit, von denen man weiß, dass bei Gebrauch die häufiger ausgetauscht werden müssen. Das können die Ukrainer nicht. Das heißt, das Material muss über die ukrainische Grenze nach Polen oder in die Slowakei. Dort wird es hergerichtet. Das ist in der Tat nicht gut. Die Antwort wäre, dass unsere Techniker, also die, die das Gerät gebaut haben, oder unsere Soldaten in der Ukraine sozusagen mit dabei sein müssten, um für die kämpfende Truppe das zu reparieren. Das findet aus bekannten Gründen nicht statt.
Aus Bundeswehrkreisen heißt es, die Ukraine sei in einer besonderen Situation. Dadurch, dass westliche Staaten in den letzten Jahren unterschiedliches Gerät geliefert haben, seien die ukrainischen Streitkräfte gezwungen, erheblich zu improvisieren. Es fehle an Erfahrung im Umgang mit den Systemen. Zudem würden die Waffen mitunter auch anders eingesetzt, als etwa bei der Bundeswehr im Kriegsfall vorgesehen war. Dennoch, so heißt es, stünde Deutschland im Kriegsfall wahrscheinlich vor ähnlichen Problemen wie die Ukrainer heute. Etwa wenn es zum Bündnisfall käme und deutsche Soldaten in Litauen in den Krieg ziehen müssten. Eine besondere Herausforderung sind die massenhaften Angriffe unbemannter Drohnen. Ihretwegen muss die Reparatur weiter ins Hinterland verlegt und die Art der Panzerung neu gedacht werden. Für solche Szenarien wurden die deutschen Kriegsgeräte in der Vergangenheit nicht entwickelt. Der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Pavlo Palisa, sieht in den Problemen daher auch Chancen.
Den Vorteil sehe ich darin, dass die Partnerländer, auch Deutschland, die Möglichkeit haben, die realen Kampffähigkeiten ihrer Waffen, ihrer Ausrüstung zu testen, sie an das moderne Gefechtsfeld anzupassen und für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Das heißt, solche Systeme an Waffen und Ausrüstung zu produzieren, die sowohl auf dem aktuellen Gefechtsfeld als auch in naher Zukunft relevant sein werden.
Sarah Nanni, sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, sieht das ähnlich. Man müsse eng mit der Ukraine über die Erfahrungen mit den Waffensystemen im Austausch bleiben. Und die hohe Ausfallquote bedeutet für sie,
dass wir nicht mehr mit so geringen Stückzahlen denken können, sondern eher davon ausgehen müssen, dass Fahrzeuge auch nach einer Beschädigung eine lange Stehzeit haben, wo sie eben gewartet werden müssen und dass dann eben andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die genutzt werden können.
Deutsche Waffen in der Ukraine. Es wird Thema sein, an diesem Freitag in Brüssel, beim Treffen der Ukraine Defense Contact Group der NATO. Jener Kontaktgruppe aus Unterstützerländern, die sich trifft, um der Ukraine Waffen, Ausrüstung und Ausbildungshilfe zur Verfügung zu stellen.
Freitag, der 11. April ist heute. Als Simone Sistarellis Großvater an Parkinson erkrankte, war er selbst noch ein kleiner Junge. Das Zittern seines Großvaters macht ihm Angst und genau deshalb setzt er sich heute als Erwachsener für mehr Aufklärung über die Krankheit ein. Und das auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Er veranstaltet Popping-Tanzklassen für Betroffene, also eine Art von Street-Dance. Die Bewegung verhilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu einem besseren Körpergefühl und mehr Entspannung. Viele berichten davon, weniger zu zittern. Valerie Krall aus London. Go, go, pop,
pop, arm, leg, yes, e. Anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen. Und das alles zum Beat. Bam, bam, okay. Die 12 Teilnehmer des Tanzkurses in Wimbledon ziehen ruckartig ihre Arme hoch und runter, drehen die Füße von links nach rechts, geben ihr Bestes, den Anweisungen zu folgen. Manchen gelingt das besser als anderen, denn alle hier haben Parkinson in unterschiedlichen Stadien. One, two, three, four, five, six, ready, go! Jede Woche trifft sich die Gruppe in Südlondon zum Popping for Parkinson, einer Form des Breakdance, die ihnen beim Umgang mit der Krankheit helfen soll. You go, boom, ba, boom.
Yes, yes, yes, yes. Popping is one of the main hip-hop dance styles and it comes from the 70s in California.
Popping ist ein Hip-Hop-Tanzstil, der in den 70er Jahren in Kalifornien entstanden ist, erklärt Simone Sistarelli, der Popping for Parkinsons vor 10 Jahren ins Leben gerufen hat. Michael Jacksons Moonwalk sei zum Beispiel ein Popping-Move.
The main action is
das Poppen und das Parkinson-Zittern sehen sich seltsamerweise sehr ähnlich. Daher war es für mich nur logisch, ein Symptom wie den Tremor in etwas Positives, Künstlerisches und Ausdrucksstarkes zu verwandeln.
Into something positive and artistic and expressive, like the pop in popping dance.
One pop at a time. Pop, pop, yes, pop, pop, just that.
Das Tanzen soll den Patienten ein besseres Körpergefühl geben und im besten Fall sogar das Zittern verringern. Sarah Webb wurde mit Parkinson diagnostiziert, als sie gerade mal 39 war. Sie hat gemeinsam mit Simone die Parkinson-Tanzgruppe aufgebaut. Wir alle haben einen Tremor, steife Muskeln, über 40 verschiedene Symptome, mit denen wir leben müssen. Das Wunderbare am Popping für Parkinson ist die Kombination aus Musik und Tanz. Wenn man danach den Raum verlässt, fühlt man sich körperlich und geistig besser. Yes, people, good. Die Teilnehmer der Tanzgruppe sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Die meisten kommen jede Woche her und man sieht warum. Während des Tanzens sehen sie deutlich gelöster aus als vorher, haben offensichtlich Spaß. Und zwar egal, wie gut sie die Bewegungen ausführen können. Parkinson ist zwar nicht heilbar, aber beim Popping können Betroffene zumindest für eine Stunde vergessen, wie sehr die Krankheit sonst ihr Leben definiert.
Tanzen als Therapie zum Welt-Parkinson-Tag. Und was machen wir jetzt? Wir schauen aufs Wetter. Ja, heute am Freitag ist es in der Südwesthälfte oft sonnig. Im Norden und Osten gibt es neben Sonne zum Teil dichte Wolken. Vereinzelt bisschen Regen, 11 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Osten oft sonnig. Im Laufe des Nachmittags wolkiger, aber es bleibt auch meist trocken. Auch bei 14 bis 25 Grad dann sogar. Sonntag anfangs Richtung Oder und Neiße öfter Sonne, aber wechselhaft sonst auch. Da kann es auch mal nass werden. Am Nachmittag sind auch Gewitter möglich. Montag oft unbeständig das Wetter, nass auch dazu. Gewittern kann es weiterhin, aber es bleibt bei einer Mischung aus Sonne und Wolken bei 13 bis 22 Grad. Die Temperaturen momentan, da haben wir in Aachen 4 Grad, in Bremen 7, in Hamburg sind 7 Grad auch. Kiel meldet 7, München 5, Rostock 8 und Stuttgart 4 Grad. Und jetzt ist es 5:15.
Die ARD-Infonacht.
Die große Wirtschaftswende hatte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen. Nun liegt der Koalitionsvertrag, der die Grundlage für die künftige schwarz-rote Regierung darstellt. Aber wer darin nach dem großen Wurf für die Wirtschaft und das Land sucht, wird eher enttäuscht. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat es so formuliert. Der Anfang sei gemacht, nun müsse aber mehr Mut folgen. In den Tagesthemen im Ersten hat Ingo Zamperoni darüber mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaft Forschung Marcel Fratscher gesprochen und er wollte wissen, ob der Ökonom die Einschätzung der DIHK teilt.
Ja, das ist eine gute Einschätzung. Es gibt auf der einen Seite wenig Verlässlichkeit, keine klaren Perspektiven. Das ist eine Schwäche. Und gerade in diesen Zeiten, in denen die Unsicherheit groß ist, Unternehmen verunsichert sind, braucht es einen klaren Kompass. Und der fehlt sicherlich im Koalitionsvertrag, wo man in 10, 15 Jahren sein will. Auf der anderen Seite erlaubt es einer neuen Bundesregierung auch Flexibilität. Und die Welt verändert sich so schnell, dreht sich so schnell weiter, dass es gut sein kann, eben auch, dass eine Bundesregierung nicht durch einen Koalitionsvertrag so gebunden ist, dass ihr letztlich nachher vielleicht die Hände gebunden sind.
Aber bräuchte es nicht vielleicht ein bisschen entschiedenere Reformansätze? Ein Vorwurf lautet beispielsweise, dass diese Vorschläge ja zu sehr oldschool, irgendwie 90er Jahre seien, also erhöhte Pendlerpauschale, Mütterrente, alle solche Dinge. Bräuchte es da nicht mehr Mut?
Ja, der Mut fehlt. Der Koalitionsvertrag ist letztlich eine Zementierung des Status quo. Man will die eigenen Wählerklientele bedienen. Es ist vor allem die Babyboomer, die davon profitieren. Wir haben Pendlerpauschale genannt, viele andere Elemente. Auch gerade die Rente, die natürlich sehr teuer ist und was wichtig ist. Hier wird dann verwiesen, das Rentenniveau soll stabilisiert werden. Heißt letztlich höhere Steuern oder höhere Steuerbeiträge. Gerade für die junge Generation, also die junge Generation wird einen großen Teil dafür zahlen. Und was mir am meisten fehlt, ist das Thema Europa. Das ist eine Nabelschau im Koalitionsvertrag. Das Thema Europa kommt ganz am Ende. Und gerade in diesen Handelskonflikten mit den USA, was auch mit China passiert, brauchen wir ein stärkeres Europa. Und da ist sehr wenig im Koalitionsvertrag. Und da hätte ich mir gewünscht, gerade aus wirtschaftlicher Sicht, ein klares Bekenntnis. Wir müssen Europa stärken. Wir müssen europäische Reformen voranbringen. Und auch in dieser Hinsicht fehlt der Mut und der klare Kompass, wie Deutschland wieder zukunftsfähig wird.
Weil Sie eingangs eben von Verlässlichkeit gesprochen haben. Wenn jetzt so einiges zwar gewünscht wird, aber dann völlig unter Finanzierungsvorbehalt steht, wie kann denn da Vertrauen, wie kann denn da Verlässlichkeit entstehen?
Nein, die neue Bundesregierung muss sich beweisen. Sie muss immer wieder von Neuem beweisen, dass sie liefern kann. Und das kann nach hinten losgehen. Das hat man unter der Ampelregierung gesehen, die dann eben nicht mehr handlungsfähig war, weil man intern zerstritten war. Es kann aber auch etwas Positives sein, dass man bei jeder Herausforderung die Parteien, auch drei Parteien letztlich, sich zusammenraufen müssen und sagen, so wollen wir das Problem lösen. Sie müssen das Vertrauen sich erst verdienen. Und das ist auch gut so. Ein Koalitionsvertrag ist Papier, aber in der Realität kommt es dann auf die Leute drauf an, auf die Menschen in der Bundesregierung, die dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen im richtigen Augenblick treffen.
Die Wirtschaftsprognose, an der Sie auch beteiligt waren für kommendes Jahr, liegt ja überraschenderweise dann bei all den Vorzeichen bei 1,3%, nach gerade mal 0,1% in diesem Jahr. Woher kommt diese Zuversicht?
Naja, das muss man offen und ehrlich sagen. Es ist immer noch die Annahme, dass es keine weitere Eskalation im Handelskonflikt geht, dass es keinen Konflikt oder eine Ausweitung des Kriegs in der Ukraine gibt. Da sind also viele Annahmen, die dem zugrunde liegen. Der Grund für dieses starke Wachstum ist, dass die deutsche Wirtschaft noch immer stark unter seinem Potenzial produziert. Wir haben eine Schwäche nicht nur bei den privaten Investitionen, sondern auch beim privaten Konsum. Hier geht es nicht nur um die Unternehmen, die verunsichert sind, sondern auch viele Menschen. Seit anderthalb Jahren steigen die Reallöhne wieder, also die Einkommen steigen stärker als die Preise. Aber viele Menschen sind verunsichert und legen das Geld lieber auf die hohe Kante. Also es ist eine Kombination von wenig Exporte, geringe Nachfrage in der Binnenwirtschaft und unsere Hoffnung, und man muss ehrlich sagen, es ist eine Hoffnung, ist, dass eben über die nächsten ein, zwei Jahre nicht schief geht und die deutsche Wirtschaft dadurch wieder sein Potenzial heben kann.
Eine Menge Hoffnung dabei, aber dann sprechen wir mal kurz einen dieser Faktoren, der da das vielleicht wieder verändern könnte, den Sie da gerade angerissen haben. Das Ganze findet ja vor dem Hintergrund statt, dass US-Präsident Trump mit seinen Zollentscheidungen da droht, die ganze Weltwirtschaft irgendwie in die Krise oder ins Chaos zu stürzen. Wie widerstandsfähig sehen Sie da die deutsche Wirtschaft?
Die deutsche Wirtschaft ist sehr exponiert. Wir sind extrem abhängig von den Exporten nach China, aber auch den USA und von den globalen Lieferketten. Also Deutschland hat hier sehr viel zu verlieren. Und das kommt zu einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft, vor allem die Exportunternehmen, die Automobilbranche, der Maschinenbau, extrem angeschlagen, extrem verletzlich sind. Und nochmals, wir brauchen eine klare Strategie, wie wir mit diesen Risiken, diesen Bedrohungen umgehen. Und die Antwort muss sein, eine Stärkung Europas. Wir müssen Europa reformieren, um wieder mehr strategische Souveränität auch zu bekommen und uns gegen diese externen Schocks, man kann sich nicht schützen, aber zumindest die Risiken etwas abzufedern.
Aber kann man diese Risiken überhaupt abfedern, wenn Trump da jetzt gefühlt täglich die Grundlagen, Voraussetzungen wieder ändert, heute so, morgen so, können da die Maßnahmen, auch die jetzt in diesem Koalitionsvertrag geplant sind, überhaupt greifen, schnell und flexibel genug?
Eine schwächere Weltwirtschaft bedeutet, dass wir mehr auf die eigene Wirtschaft, auf die Binnenwirtschaft in Deutschland und Europa uns verlassen müssen. Das erfordert, dass die neue Bundesregierung auch einen Impuls setzt, dass sie Menschen steuerlich entlastet, dass sie Unternehmen steuerlich entlastet. Und hier wissen wir eben, das ist eher für die Zukunft vorgesehen, alles noch sehr schwammig und sehr unsicher. Eigentlich bräuchten wir auch eine steuerliche Belastung, sowohl für Unternehmen, aber auch für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Und da ist kein klares Bekenntnis im Koalitionsvertrag. Das ist eine Absichtserklärung, aber hier bleibt eben sehr viel offen und wir brauchen gerade in diesem Umfeld dringender denn je einen nationalen, also einen Impuls innerhalb Deutschlands und Europa, und das wird eine der großen Herausforderungen für die Bundesregierung sein, und wie man es finanzieren will, das ist eben ungeklärt.
Ökonom Marcel Fratscher vermisst mutige Ideen und Entscheidungen im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Und in dem Gespräch eben ging es ja auch um die Zölle, also diese neue US-Zollpolitik. Was bedeutet all das am Ende für Verbraucher und Anleger in Deutschland und Europa? Darüber haben wir gestern Abend gesprochen in der ARD-Talk-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Eben zum Thema, wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg? MDR-Reporterin Ulrike Köhler fasst einige Aspekte zusammen.
Deutsche Unternehmen fürchten um ihre Absatzmärkte, Kleinanleger um ihre Aktienanlagen. Und wie sich der Handelsstreit auf die Geldbeutel jedes Einzelnen auswirkt, ist noch völlig unklar. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden für Verbraucher erstmal vorsichtig Entwarnung gibt.
Die Produkte, die wir jetzt nicht mehr in den USA absetzen können, müssen irgendwo hin. Und ein Teil davon wird sicherlich auf den deutschen Markt dann landen und hier tendenziell einen Preisdruck nach unten auslösen. Hinzu kommt China, die werden ja auch zusehen, dass sie neue Märkte erschließen. Das heißt, die Sorge, also aus Sicht der deutschen Industrie, ist dann eben, dass chinesische Waren den europäischen Markt überschwemmen werden. Und das würde dann halt hier zu Preissenkungen führen.
Hörer Herr Ahmed aus Köln sieht asiatische Länder in der Produktentwicklung weit vorn und schlägt deshalb vor, Handelspartner verstärkt dort zu suchen.
Warum nicht stärkere Bündnisse eingehen? Mit China, mit Indien, mit Taiwan oder Vietnam, dass wir quasi auch unsere Forschung da besser zurechtlegen sollten oder die Weichen dahin legen sollten.
Thomas Niederschweiberer aus München und Miguel Sova aus Wittenberg geben allerdings zu bedenken, dass die Demokratie in einigen asiatischen Staaten auf tönernen Füßen stehe.
Da sind es ja vor allem China und Indien. Und das sind ja beides Länder, die weder unsere Werte teilen, noch die in irgendeiner Weise zuverlässiger sind als die USA.
China ist ja ein autokratischer Staat.
der die Wirtschaftspolitik auch benutzt für machtpolitische Zwecke.
Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland setzt darauf, Handelspartner auch nach ihrer politischen Zuverlässigkeit zu bewerten und damit auch eine Verbesserung der Situation herbeiführen zu können.
Ich glaube ehrlich, dass die Chinesen gerade stärker auf Europa sich zubewegen werden. Das wiederum könnte eine Chance auch sein für den Ukraine-Konflikt. Denn dort haben die Chinesen sich in der Vergangenheit sehr stark auf Russland zurückgezogen. Wenn die jetzt sagen, wir müssen mit Europa besser zusammenarbeiten, dann können die Europäer auch sagen, ja, machen wir gerne. Aber das bedeutet auch, sagt den Russen, die sollen endlich aus der Ukraine raus.
Neben den Auswirkungen auf den Handel weltweit hatten die Entscheidungen von US-Präsident Trump auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Aktienmärkte, merkt Hörer André Heinze aus Berlin an.
Das, was da gerade an den Märkten passiert, ist nicht real. Hat Trump vielleicht da irgendwie auch seine Finger mit drin? Der Mann ist natürlich auch Unternehmer, der ist nicht nur Präsident. Man kann es ihm nicht nachweisen, aber es macht ja Sinn, so ist das Spiel.
Finanztipp Anlageberaterin Nadine Graf rät trotz der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten zu Ruhe.
Wenn ich breit gestreut investiere, zum Beispiel über einen Aktien-ETF, das ist relativ günstig. Ich habe auch eine breite Streuung da drin, das heißt, ich habe Aktien aus der ganzen Welt drin. Und das dann auch möglichst langfristig, also mindestens 15 Jahre sagen wir immer dafür, damit sich eben solche Schwankungen, wie wir jetzt gerade sehen, die auch sehr dramatisch ausfallen können, damit sich das Depot davon wieder erholen kann.
Wie sich letztendlich die Entscheidungen von Donald Trump auf Deutschland und Europa auswirken, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Ob und wann Trump Deutschland und Europa mit weiteren Zöllen belegt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Gedanken aus der ARD-Talk-Sendung Mitreden. Deutschland diskutiert zum Thema, wie hart trifft uns Trumps Zollkrieg? 17:45 ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Das war ein harter Kampf, aber er hat sich gelohnt. Eintracht Frankfurt hat sich in der Fußball-Europa League eine gute Ausgangslage erarbeitet für das Viertelfinal-Rückspiel nächste Woche. Im Hinspiel am Abend bei Tottenham Hotspur in London holte die Eintracht ein 1:1. Daniel Hörl hat das Spiel gesehen.
Eintracht Frankfurt verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League. Ringt Tottenham Hotspur beim Auswärtsspiel ein 1:1 in London ab. Hugo Ekitike mit dem frühen Führungstreffer in der 6. Minute ausgeglichen. In Minute 26 durch ein Hackentor von Pedro Perro. Danach Tottenham überlegen. Tottenham mit den größeren Möglichkeiten trifft zweimal die Latte, kann aber nicht zum zweiten Mal netzen. Und deshalb geht es mit einem 1:1 in das Rückspiel kommende Woche im Frankfurter Waldstadion.
Ein kurzer Blick zum niederländischen Fußball. Der trauert um Leo Beenhakker. Der frühere Nationaltrainer der Niederlande ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er betreute die Elftal zwischen 1985 und 86 sowie nochmal bei der WM 1990 in Italien, als die Niederländer das Skandalspiel rund um die Spuckattacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler im Achtelfinale gegen Deutschland verloren. Seine größten Erfolge feierte Beenhakker im Vereinsfußball. Unter anderem holte er als Trainer von Real Madrid Ende der 80er Jahre 3 Meistertitel in Folge. Jetzt in die Handball-Bundesliga. Da hat der SC Magdeburg das Nachholspiel gegen den HC Erlangen deutlich gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich mit 30:19 durch und hat damit weiter alle Chancen auf die Titelverteidigung. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Magdeburg von Beginn an drin in der Partie, führte nach 7 Minuten mit 5:1, zur Halbzeit mit 14:9. Im zweiten Durchgang Magdeburg mit der Schönheit des Handballs und in der 45. Minute beim 24:14 erstmals 10 Tore vor, die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Erfolgreichster Werfer für den SC Magdeburg, Philipp Weber mit 7 Toren. Magdeburg gewinnt das Nachholspiel in der Handball-Bundesliga gegen den HC Erlangen. Am Ende deutlich 30:19.
Die Magdeburger bleiben weiter auf Platz 6, haben aber 3 Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz. Gewinnen sie alle, sind sie ganz oben mit dabei. Außerdem hat Lemgo Lippe gegen den Tabellenletzten Potsdam gewonnen mit 32:23. Die deutschen Tennisfrauen drohen im Billie Jean King Cup die Finalrunde zu verpassen. In der Qualifikationsrunde des traditionsreichen Nationenwettbewerbs, früher unter dem Namen Fed Cup, hat das DTB-Team das Duell gegen Gastgeber Niederlande klar verloren. Weder die beiden Einzel noch das Doppel konnten die deutschen Tennisfrauen für sich entscheiden. Im zweiten Duell geht's schon heute, am Freitag, gegen die Favoritinnen aus Großbritannien. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich fürs Finalturnier im September. Und auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer war es kein guter Tag. Im ersten Test als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai gab es eine klare Niederlage. In Regensburg unterlag das deutsche Team dem Weltmeister Tschechien mit 0:7. Einen Monat vor Turnierbeginn waren allerdings auf beiden Seiten etliche Leistungsträger noch nicht mit dabei, weil in vielen Ligen, wie auch der deutschen Eishockey-Liga, noch gespielt wird.
Henrik Lückhoff mit dem Sportüberblick.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Juliette Groß. Großbritannien stellt der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung, etwa für Radarsysteme und hunderttausende Drohnen. Außerdem denkt die britische Regierung darüber nach, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Der Telegraph berichtet, dass heute beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel Details veröffentlicht werden sollen. Aus der Nachrichtenredaktion David Rühl.
Bis zu 5 Jahre könnten britische Soldaten dem Zeitungsbericht zufolge in der Ukraine stationiert sein. Sie sollen helfen, die ukrainische Armee neu aufzustellen. Die Überlegungen gehören zu einer Militärstrategie, die Großbritannien mit Frankreich führt. Beide Länder glauben, dass Russland in 5 Jahren wieder in der Lage sein wird, einen neuen, umfassenden Krieg zu beginnen. Ob es zu einem europäisch geführten Einsatz von Soldaten in der Ukraine kommt, bleibt aber fraglich. Das liegt auch an US-Präsident Trump, der solche Pläne bislang nicht unterstützt und stattdessen immer wieder von einer baldigen Friedenslösung spricht, ohne konkrete Erfolge vorweisen zu können.
SPD-Chef Klingbeil erwartet unter der künftigen schwarz-roten Bundesregierung mehr Zurückweisungen an den deutschen Grenzen als unter der Ampelkoalition. Das hat Klingbeil der Bild-Zeitung gesagt und auf mehr Grenzkontrollen verwiesen. Die Gewerkschaft der Polizei ist skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber erklärte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für mehr Kontrollen müsse es zusätzliches Geld und Personal geben. Nach seinen Worten enthält der Koalitionsvertrag aber keine Selbstverpflichtung. Im Bundesrat geht es heute um den künftigen Schutzstatus von Wölfen. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben einen Antrag eingebracht. Sie fordern darin Deutschland dazu auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Sie sehen das als den richtigen Weg an, Weide- und Nutztiere vor Angriffen von Wölfen zu schützen. Niedersachsen, wo ebenfalls viele Wölfe leben, fordert zwar ebenfalls Änderungen, setzt aber auch auf eine bessere Unterstützung für Weidetierhalter. Die US-Regierung muss einen versehentlich nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden und damit einen Eilantrag des Justizministeriums abgelehnt. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er war nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA eingereist. Ein Einwanderungsrichter hat ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung gewährt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber oft dicht bewölkt, im Osten einzelne Schauer, 11 bis 23 Grad. Am Samstag meist sonnig, im Osten mehr Wolken und kaum Schauer, 12 bis 26 Grad. Am Sonntag im Osten länger freundlich, von Westen her gebietsweise Schauer, 14 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A2 Richtung Berlin zwischen Helmstedt Zentrum und Allerengersleben 3 Kilometer Stau für Lkw an der Baustelle. A2 Dortmund-Hannover, die Überleitungen im Carmener Kreuz zur A1 Richtung Köln sind wegen Lkw-Bergungsarbeiten gesperrt. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen dem Dreieck Weil am Rhein und Grenzübergang Weil am Rhein-Basel 1 Kilometer Lkw-Stau auf der rechten Spur. Die A20 Lübeck Richtung Bad Segeberg wird zwischen Geschendorf und dem Übergang zur B206 wegen Fahrbahnerneuerung von 7 Uhr bis 13 Uhr heute gesperrt. A861 Dreieck Hochrhein Richtung Schweiz zwischen Rheinfelden Mitte und dem Grenzübergang Rheinfelden 1 Kilometer Lkw-Stau auf der rechten Spur. Und in Schleswig-Holstein können wegen des Sturms einzelne Brücken für windanfällige Fahrzeuge gesperrt sein. Bitte achten Sie auf die Anzeigetafeln vor Ort. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Mit Birgit Hasselbusch, schönen guten Morgen. In Warschau kommen heute die Finanzminister der Euro-Länder zusammen. Und in Zeiten wie diesen ist es ein Treffen, auf dem durchaus Erwartungen liegen. Wie geht es weiter nach dem Hin und Her der Trumpschen Zollpolitik? Aber auch das zähe Ringen um Entscheidungen für die Ukraine bleibt ein Thema. Jakob Mayer berichtet.
Ein unberechenbarer Partner im Westen und der Gegner im Osten. Die EU-Finanzministerinnen und Minister diskutieren in Warschau über beide. Über die Folgen des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollstreits und über die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Den Budgetministern und Ministerinnen geht es um die Frage, woher die Mitgliedstaaten das Geld für Europas Aufrüstung nehmen und wie sie es besser einsetzen können. Die Brüsseler Denkfabrik Bruegel schlägt der Runde vor, ein neues Gremium einzurichten. Bruegel-Experte Guntram Wolf ist in Warschau dabei.
In diesem europäischen Verteidigungsmechanismus würden Mitgliedsländer ihre Rüstungsmärkte öffnen, zum Beispiel für Panzer. Man würde also europäisch diese Panzer beschaffen. Das heißt, es würde nicht mehr jedes Mitgliedsland seinen Panzer bei seinen heimischen Produzenten bestellen, sondern es würde eine europäische Bestellung geben.
Während dem Zollstreit die EU-Kommission für die 27 Mitgliedstaaten spricht, ist Verteidigung weitgehend nationale Angelegenheit. Die Folge: Europäische Länder leisten sich laut Bruegel 12 verschiedene Kampfpanzer, die USA nur einen. Europa liefert der Ukraine 7 Panzer und 9 Haubitzentypen. Die USA schicken einen Panzer und 2 Haubitzenmodelle. Europäische Staaten bestellen in kleinen Stückzahlen nebeneinander her, anstatt sich abzustimmen, was die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner billiger und schlagkräftiger machen und Abhängigkeiten verringern könnte, sagt jedenfalls Bruegel-Fachmann Wolf.
Man kann das so interpretieren, dass man etwas abgibt an eine intergouvernementale Institution. Man kann es aber auch umgekehrt interpretieren und sagen, wir holen uns bestimmte Kompetenzen nach Europa zurück, die derzeit nur in Washington sind.
Dem von Bruegel vorgeschlagenen Einkaufsklub könnten als zwischenstaatliche Organisation auch nicht EU-Länder wie Großbritannien beitreten. Er könnte außerdem hochverschuldeten Staaten wie Italien oder Frankreich Rüstungsausgaben erleichtern. Die Kommission hat vorgeschlagen, dafür ein EU-Darlehen bereitzustellen und die Schuldenregeln zu lockern. Das verschafft zwar Deutschland den Spielraum, mehr auszugeben, für andere Mitgliedstaaten sieht Bruegel-Experte Wolf in Brüssels Vorschlägen aber zu wenig Anreize, um aufzurüsten. Frankreich und Spanien fordern dafür gemeinsame Schulden wie während der Corona-Pandemie, aber die lehnt auch die künftige Bundesregierung ab. So steht es im neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD. Und der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber betont:
Zunächst mal Geld zu beschaffen und dann wird munter darauf hin investiert und wir haben an der Verteidigungsfähigkeit nichts verbessert, da bin ich nicht dabei und da wird auch eine Bundesregierung nicht mitmachen.
Der SPD-Europaabgeordnete René Repasi hält Schulden zur Verteidigung angesichts der Bedrohung aus dem Osten zwar für gerechtfertigt, aber für wenig wahrscheinlich.
Ich sehe im Moment allerdings keine politischen Mehrheiten, dass das überhaupt möglich ist.
Auch Damian Böselager, der für Volt in der Grünen-Fraktion sitzt, sagt:
Gemeinsame Schulden könnten dafür sorgen, dass wir schneller verteidigungsfähig werden, dass auch alle Länder tatsächlich genug investieren. Und das ist jetzt höchste Zeit. Ich hoffe, dass sich dafür der politische Wille aufbaut. Ich sehe es nur gerade nicht.
In Warschau diskutieren die Finanzministerinnen und Minister auf jeden Fall darüber, wie sie sich bei Europas Aufrüstung enger abstimmen können.
Wirtschaft.
Die Sonne meint's gut mit uns in diesem Frühjahr. Vielleicht ein bisschen zu gut, möchte man sagen. Abgesehen von einer drohenden Dürre ist auch wieder die Angst vor einem Stromausfall da. Der Grund: zu viel Sonnenenergie könnte ins Stromnetz eingespeist werden. In den vergangenen Jahren sind viele zusätzliche PV-Anlagen ans Netz gegangen. Allein im vergangenen Jahr in der Größenordnung von 10 Atomkraftwerken. Aber reicht das jetzt für einen Solarinfarkt, wie ihn manche nennen? Florian Zinner mit Hintergründen.
Bei Volker Quaschning grüßt das Murmeltier zumindest jährlich. Solarinfarkt, also der Blackout durch zu viel Sonnenstrom, sei eines der Vorurteile, die immer wieder rausgeholt werden, seitdem er vor über 30 Jahren damit angefangen hat, sich mit Erneuerbaren zu beschäftigen. Für das sonnige Frühjahr kann der Professor für regenerative Energiesysteme von der HTW Berlin schon mal Entwarnung geben.
Wenn wir jetzt mal noch einen Monat weitergehen, Mai, Juni, dann können das nochmal 5 oder 10% mehr werden, was die Solaranlagen liefern. Also das kriegen wir in den Stromnetzen auch noch verkraftet.
Statt auf die nächsten Monate sei es viel wichtiger, auf die nächsten Jahre zu schauen.
Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das System auch stabil, wenn wir doppelt so viele Solaranlagen haben. Das ist jetzt die Frage.
Denn dass erneuerbare Energieerzeugung nicht so gleichmäßig funktioniert wie fossile, liegt in der Natur der Witterung. Wenn aber zu viel oder auch zu wenig Energie ins Stromnetz eingespeist wird, kann das Netz zusammenbrechen.
Weil wenn zu viel Strom da ist, steigt die Netzfrequenz und geht die über einen kritischen Punkt, dann schalten viele Anlagen automatisch aus, damit da nichts kaputt geht.
Das heißt, am besten sollte immer so viel Energie erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Und am besten auch dort, wo sie verbraucht wird, zum Beispiel auf dem Dach des Eigenheims. Um Schwankungen auszugleichen, helfen bei großen wie kleinen Anlagen Energiespeicher, zum Beispiel Batterien oder Wasserstoff. Seit Februar gibt es mit dem Solarspitzengesetz für Schwankungen auch einen gesetzlichen Rahmen.
Im Solarspitzengesetz ist erstmal geregelt, dass die Anlagen, wenn viel zu viel Strom im Netz ist, dass die dann keine Vergütung mehr erhalten.
Jens Schneider begrüßt solche Preissignale als Anreize, sich stromsystemdienlich zu verhalten. Als Professor für vernetzte Energiesysteme an der HTWK Leipzig hat er noch einen weiteren Weg untersucht, die Stromspitzen in der Mittagssonne zu verhindern.
Wenn Sie bifaziale Solarmodule nehmen, die auch von beiden Seiten Sonnenlicht in elektrische Energie wandeln können, und Sie stellen die senkrecht hin, dann haben Sie mittags sogar relativ wenig Ertrag, weil die Sonne dann oben auf die Kante scheint.
Dafür aber einen maximalen Ertrag am Vormittag und Nachmittag. Schneider sieht besonders auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ein großes Potenzial für solche senkrechten Solarmodule.
Ich denke, aus technischer Sicht ist es wichtig, dass wir unser Energiesystem viel besser kennenlernen.
Eben weil sich das neue System vom fossilen System grundlegend unterscheidet. Der Einbau von smarten Stromzählern ist da schon mal ein Schritt zu diesem besseren Kennenlernen, sagt Schneider. Die Angst vorm Solarinfarkt hingegen nur ein Zeichen dafür, dass die Erneuerbaren ernst genommen werden. Und auch Volker Quaschning aus Berlin hat noch eine Entwarnung in petto. Zu viel Sonne schadet Solaranlagen nicht, die sind schließlich dafür gebaut. Vor klimawandelbedingten Hochwasserschäden an der Photovoltaikanlage hat er zumindest mehr Angst.
Florian Zinner zur Frage, ob zu viel Sonnenenergie zum Blackout führen kann. 5:41 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Heute jährt sich zum 80. Mal der Beginn der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald, Dachau, Ravensbrück und Bergen-Belsen. Mittlerweile gibt es aber kaum noch Überlebende, die von den Gräueltaten berichten können, die dort den Häftlingen angetan wurden. Benedikt Schäper aber hat eine der letzten noch lebenden Zeuginnen des Terrors gefunden und interviewt.
10 Tage vor der Befreiung Bergen-Belsens kommt die damals 15-jährige Dieter Kraus in das Konzentrationslager. Da hat die Jugendliche bereits eine Odyssee durch das weit verzweigte Netz des NS-Terrors hinter sich.
Ich hörte dann später, dass von den Arbeitslagern alle in die größeren Konzentrationslager gebracht wurden, weil ich glaube, es war den Deutschen so wichtig, dass wir nicht am Leben bleiben, dass sie noch in den letzten Tagen, als der Krieg schon ganz gewiss verloren war, sicher sein mussten, dass die Juden weg sind. Also noch schnell nach Bergen-Belsen und dann lasst man uns dort ohne Wasser und ohne Nahrung, sodass wir sterben, da wir sterben müssen.
Zuvor war sie als Kind gemeinsam mit ihren Eltern aus ihrer Geburtsstadt Prag erst nach Theresienstadt verschleppt worden. Von dort aus deportierten sie die Nazis dann weiter in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Dort überlebt sie nur wie durch ein Wunder, weil der KZ-Arzt Josef Mengele sie und einige andere für besondere Arbeiten auswählt.
Wogegen die anderen, die nicht selektiert wurden, in die Gaskammern geschafft wurden. Einige tausend.
Vater Kraus wird von Frau und Tochter getrennt und stirbt 6 Wochen nach der Ankunft in Auschwitz. Als die russische Armee näher rückt, müssen Dieter Kraus und ihre Mutter erneut in einen Viehwaggon steigen, wie sie nicht wissen, nach Hamburg. In 3 Außenlagern des KZ Neuengamme leisten sie harte Zwangsarbeit und erleben rohe Gewalt.
Und zuletzt kamen noch einige SS-Frauen, die waren wirklich sehr brutal. Sie schlugen uns mit großem Vergnügen. Für nichts, nur aus Bosheit.
Als die Briten Richtung Hansestadt marschieren, landen Mutter und Tochter Kraus schließlich völlig entkräftet und an Typhus erkrankt in Bergen-Belsen.
Ein Rest von den Aufsehern gab's noch, aber es gab keine Zählappelle mehr. und es auch keine Nahrung, keine Suppe, es wurde nicht keine Suppe verteilt mehr. Und die Gefangenen würden sich selbst überlassen. Man sah nicht mehr, die Aufseher sah man nicht mehr in den letzten 2-3 Tagen. Und die Leute starben weg, wo sie standen und wo sie saßen, einer nach dem anderen. Als die Engländer kamen, waren doch tausende Leichen, Unbegrabene.
Ihre Mutter stirbt unter bis heute ungeklärten Umständen im dortigen Krankenhaus. Dieter aber überlebt. Noch einige Jahre nach der Befreiung plagten Dieter Kraus Albträume. Immer wieder kehrte sie nachts im Schlaf in die Lager zurück. Viel länger aber träumte sie davon, dass ihre geliebte Mutter noch lebt. Doch vergebens, das Aufwachen in der Realität wie ein neuer Albtraum. Trotzdem erzählt sie bis heute, was sie als Kind und Jugendliche widerfahren ist, was sie und ihre Familie erlebt und erlitten haben. Auch um Holocaust-Leugnern vorzubeugen, solange es noch Zeitzeugen des NS-Terrors gibt.
Ich glaube nämlich, die mich hören, können es nicht mehr leugnen, weil sie Details hören, die man sich nicht ausdenken kann, wenn man sie nicht erlebt hat.
Nach dem Krieg zieht Dieter Kraus nach Israel, gründet eine Familie, arbeitet, versucht trotz der schrecklichen Erlebnisse ein glücklicher Mensch zu werden. Und im Gespräch wirkt die 96-Jährige so, als sei ihr das auf beeindruckende Weise gelungen.
Benedikt Schäper über die Holocaust-Überlebende Dieter Kraus.
Kultur.
King of Cool, Gentleman des Pop. Brian Ferry gilt als Stilikone. Tatsächlich dürfte es kaum ein Foto geben, das den britischen Musiker nicht im eleganten, maßgeschneiderten Anzug zeigt. Als Sänger von Roxy Music erfand Ferry in den 1970er Jahren den Art Pop. Wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag mag er aber nicht mehr als Sänger im Mittelpunkt stehen. Auf seinem neuen Album Loose Talk spielt Ferry überwiegend Klavier. Die bildende Künstlerin und Literatin Amelia Barrett trägt dazu eigene Texte vor. Matthias Mauersberger über eine ungewöhnliche Zusammenarbeit.
The bonnet of the car was open, propped up with a branch. The oil was done. It was just morning.
Eine geöffnete Motorhaube, das Öl ist alle. Es ist Morgen und sie zieht ihren Mantel über. So beginnt Demolition, ein Text von Amelia Barrett. Die schottische Malerin und Literatin rezitiert ihn in Spoken-Word-Manier. Am Klavier sitzt kein geringerer als Brian Ferry, Gründer von Roxy Music. Er habe Amelia Barrett vor 4-5 Jahren kennengelernt, sagt Brian Ferry im Rockonteurs-Podcast. Damals sei er zu einem ihrer Auftritte im Londoner East End gegangen. Amelia habe dort ihre Texte vorgetragen. Das Geschriebene, die Vortragsweise hätten Ferry sofort sehr gut gefallen.
I like the writing very much. And the delivery also.
A T-shirt fell upon me.
Es ist bemerkenswert. Brian Ferry tritt auf seinem ersten Album seit über 10 Jahren kaum als Sänger in Erscheinung. Die Stücke beruhen auf musikalischen Skizzen, die zum Teil aus den 70er Jahren stammen. Es sind Klavierminiaturen und Improvisationen, die der Brite teilweise mit einem Kassettenrekorder aufgenommen hat. Nebengeräusche wie das Rauschen des Tonbands, das Drücken der Stopptaste gibt's hier inklusive. Gesang nur in Ausnahmefällen.
Some bits of things that I've never really found a home for, I've found a home here.
Einige Stücke, für die er nie eine Verwendung gefunden habe, hätten nun endlich ein Zuhause, sagt Brian Ferry. Mit seinen langjährigen Weggefährten, wie dem Gitarristen Neil Hubbard und dem Schlagzeuger Andy Newmark, hat der 79-Jährige die alten Songskizzen verfeinert. Die melancholischen Tracks sind die Grundlage, auf der sich Amelia Barretts warme Erzählstimme ausbreiten kann.
Crushing up the ice for the winter party. I used to live for chaos.
Die Mit-30erin beschreibt sich als Malerin, die auch schreibt. Ihre Zeilen lassen beim Hören Szenen im Kopf entstehen, bleiben aber auch rätselhaft. Cowboy Hat scheint von einem jungen Mädchen zu erzählen, das sich einen Cowboyhut wünscht und diesen am Ende auch bekommt.
Let me please get the hat, I say. Just a second, she says. You always want the high impact jobs, the big reveals.
Blues Talk von Brian Ferry und Amelia Barrett ist ein faszinierendes Album. Die zwei ungleichen Künstler treten in einen lockeren Dialog. Sie erschaffen 11 atmosphärische Stücke, die Musik und Dichtung zusammenbringen. Fans von Roxy Music dürften bei diesem Ausflug nur bedingt auf ihre Kosten kommen, denn Brian Ferry fühlt sich auch in der zweiten Reihe wohl. Als musikalischer Leiter und Pianist überlässt er seiner Kollegin die Bühne. Mit bald 80 Jahren hat sich Brian Ferry den Titel Gentleman of Pop also redlich verdient.
Lights out. Take the lights out of this blinking head. Deep belief. Blossom. So as to split the shell. Spill. Drop out and down. Sink. Like ink in an oil tank. Put your foot on the brake. Easily done. And if the car swerves, turn the wheel the other way. Lay back. The seats are leather. Lay back. It's over. And with the mist lifted, a sigh so natural, your own company, so good you don't know that you're in it. Lie down and speak to the start.
Loose Talk, so heißt das neue Album von Roxy Music Sänger Brian Ferry und Amelia Barrett.
Standpunkte.
Über den Koalitionsvertrag von Union und SPD wird weiter diskutiert. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Was wird zu Recht berücksichtigt und was kommt zu kurz? Unsere Gastautorin Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung kritisiert, dass der Osten Deutschlands in dem Papier vernachlässigt werde.
Der Osten kommt so gut wie gar nicht vor. Abgesehen von der Präambel, in der die Ostdeutschen mit warmen Worten gelobt werden, weil sie seit der Wiedervereinigung Außergewöhnliches geleistet haben, wie dort steht. Ich bin selbst aus dem Osten und ich habe gedacht, ist ja schön, dass das mal jemand sieht. Aber ich habe auch gedacht, mir reicht das nicht, wirklich nicht. Wir Ostdeutschen brauchen keine Urkunden als Transformationsweltmeister. Wir wollen endlich genauso viel verdienen wie die Westdeutschen. Wir brauchen Wirtschaftswachstum im Osten, Ansiedlung von Behörden, Unternehmen, gut bezahlte Jobs, eine bessere Infrastruktur. Es gäbe wirklich viel zu tun. Nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag, keine einzige Idee. Und wir wollen endlich an der Macht beteiligt werden. Wir wären gern in Führungspositionen so oft vertreten, wie es unserem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Ein Fünftel der Deutschen sind Ostdeutsche. Im Koalitionsvertrag steht, dass die neue Regierung sich bemühen will, daran etwas zu ändern. Sie hätte selbst die Chance dazu, wenn sie ihre Posten vergibt. 3 bis 4 Ostdeutsche müssten eigentlich Minister werden. Ich finde, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es wirklich an der Zeit.
Die Meinung unserer Gastautorin Wiebke Hollersen war das. Die Augsburger Allgemeine beschäftigt sich damit, was für junge Menschen drinsteckt im Koalitionsvertrag und kommt zu dem Ergebnis, nicht viel.
Immerhin, den Führerschein will die Regierung vergünstigen, das muss man anerkennen. Echte Generationengerechtigkeit aber ist mehr als ein paar Zuschüsse. Im Falle dieser Regierung hieße das vor allem, zu erklären, wie man die riesigen Schuldenberge tilgen möchte, die man in den kommenden Jahren aufnehmen wird. Die Aufweichung der Schuldenbremse für Verteidigung war richtig, aber abstottern müssen das die kommenden Generationen, also jene, die nicht mehr von der Friedensdividende profitieren werden. Das ist ungerecht.
Die Volksstimme aus Magdeburg widmet sich der Frage, wie der Koalitionsvertrag wohl beim normalen Bürger ankommt.
Auch wenn niemand genau weiß, was Menschen wirklich denken, dürfte diese sehr große Gruppe, die das Land am Laufen hält, aber eher bescheiden lebt, ernüchtert sein. Die Aussagen zu Steuern, Abgaben, Rente, Energiepreisen, Migration und innerer Sicherheit stellen Absichtserklärungen dar, deren konsequente Umsetzung nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit unwahrscheinlich ist und von denen einige auch noch unter Finanzierungsvorbehalt stehen.
Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle vermisst ein Gesamtkonzept in der Wirtschaftspolitik.
Der designierte Kanzler Friedrich Merz von der CDU spricht von einer schwarz-roten Arbeitskoalition. Das klingt nach Fleiß. Das klingt nach, jetzt wird in die Hände gespuckt. Das klingt deutsch. Doch was für eine Arbeit wird da verrichtet? Liest man den Koalitionsvertrag, handelt es sich um eine politische Reparaturwerkstatt. In Anbetracht der wirtschaftlichen Herausforderungen wird es nicht ausreichen, hier und da das System zu reparieren und zu erneuern. Wie will Deutschland seine gefährdete Wettbewerbsfähigkeit sichern? Der Koalitionsvertrag liefert dazu nur Stückwerk.
Und der Kölner Stadtanzeiger findet, dass von den zukünftigen Koalitionären zu viele Entscheidungen ausgelagert wurden.
Union und SPD haben das Kunststück fertiggebracht, in dem Schriftstück kleinteilig und oberflächlich zugleich zu sein. Wir werden prüfen, heißt es an gleich mehreren Stellen. Wir werden einen Aktionsplan erstellen. Wir werden ergebnisoffen evaluieren. Der Vertragstext wimmelt von solchen technischen Begriffen, deren einziger Zweck es ist, ungeklärte Streitigkeiten zu vertagen. Bei manchen Themen ist die Uneinigkeit offenbar so groß, dass die Koalitionäre eine Einigung gar nicht erst versuchen. Kommissionen sollen übernehmen, von denen mindestens 17 einberufen werden. Mehr Mut zur Entscheidung hätte den dafür gewählten Volksvertretern gut getan.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Janine Artist.
Der Stichtag.
Und da geht es jetzt um eine prägende Figur der deutschen Arbeiterbewegung. Heute vor 200 Jahren wurde in Breslau Ferdinand Lassalle geboren. Peter Meyer-Hüsing mit einem Porträt.
Ein heißblütiges Temperament, gepaart mit großem Selbstbewusstsein, offenbart sich schon früh bei Ferdinand Lassalle. Als 12-Jähriger fordert er einen Konkurrenten um die Gunst eines Mädchens zum Duell heraus. Zum Glück kommt es nicht zum pubertären Waffengang. Der Sohn eines jüdischen Tuchhändlers stürzt sich dann ebenso leidenschaftlich in das Studium der Philosophie und begeistert sich für die Ideen der Frühsozialisten. Lassalle liest das Kommunistische Manifest, korrespondiert mit Marx und Engels, ruft während der Revolution 1848 zur Bewaffnung der Bürger auf, was ihm einen kurzen Gefängnisaufenthalt einbringt, und agitiert weiter im Geheimen für sozialistische Ideen. Nur langsam und verhalten formiert sich erneut eine Arbeiterbewegung. Ferdinand Lassalle propagiert die politische Selbstorganisation der Arbeiter. Er erhält eine Anfrage des Leipziger Vereins Vorwärts, wo man eine überzeugende Führungsfigur sucht. Bei Marx waren sie abgeblitzt, nun antwortet Lassalle.
Der Arbeiterstand muss sich als selbstständige politische Partei konstituieren und das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner dieser Partei machen.
Die Leipziger sind begeistert. Am 23. Mai 1863 konstituiert sich nun in der sächsischen Stadt der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein ADAV mit Lassalle als Präsidenten. Der Lyriker Georg Herweg steuert das Bundeslied bei. Lassalle will den Kapitalismus überwinden. Doch aller großen Ideen und schlagkräftigen Organisationen zum Trotz, Lassalle überlebt die Gründung des ADAV gerade mal 18 Monate. Er stirbt dieses Mal tatsächlich in einem Pistolenduell und ja, wegen einer Frau. Geboren wurde Ferdinand Lassalle heute vor 200 Jahren.
Der Stichtag von Peter Meyer-Hüsing. Und die ARD-Infonacht war das hier am Freitag, dem 11. April. Birgit Hasselbusch sagt Tschüss und gleich gibt's die Nachrichten um 6. Und dann begleiten Sie Ihre Infosender gut durch diesen Tag in Richtung Wochenende. Und die Zeit, es ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
B5 Nauen Richtung Berlin. In der Ausfahrt Falkensee-Dalgo gibt es Behinderungen wegen einer Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck-Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauerdamm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über den Messedamm umfahren. A113 stadteinwärts. Die Einfahrt Schönefeld-Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Rummelsburg, die Nöldner Straße ist zwischen Lück und Stadthausstraße wegen Bauarbeiten bis Anfang nächster Woche gesperrt. In Bohnsdorf ist die Waltersdorfer Straße zwischen Dahme- und Wachtestraße bis zum Nachmittag gesperrt. Dort ist ein Kran im Einsatz. Und noch eine Meldung zur S-Bahn. Die S5 entfällt bis 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Hallensee und Westend wegen des Rückbaus der Ringbahnbrücke unterbrochen. Bis voraussichtlich Ende des Monats ersatzweise fahren Busse.
6 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dortanat bin ich. Guten Morgen. Wie es weitergeht in der Zollpolitik der US-amerikanischen Regierung, da zucken viele Experten gerade mit den Schultern, lässt sich nicht absehen, weil der amerikanische Präsident so wenig berechenbar agiert. Mit dem Aussetzen der Zölle scheinen auch die verbalen Attacken erstmal zu pausieren, der EU gegenüber. Tobias Mürk hat die Nachrichten.
US-Präsident Trump hat die Ankündigungen der EU gelobt, ihre Gegenzölle noch nicht in Kraft zu setzen. Die Europäische Union verhalte sich sehr klug, so Trump. Sie habe begriffen, was passiert, wenn man wie China die Zölle erhöht. Laura Jahnke.
Die EU sei zu Vergeltungsmaßnahmen bereit gewesen, habe sich aber anders als China entschieden, sich zurückzuhalten. Für China gelten nach Angaben aus dem Weißen Haus Zollaufschläge von 145%. Für viele andere Staaten hatte Trump angekündigt, einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal auf Eis zu legen. Daraufhin hat die EU entschieden, geplante Abgaben auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA für 90 Tage ruhen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man wolle verhandeln. Eine Chance geben.
Die USA dürfen Truppen am Panama-Kanal stationieren. Das sieht ein neues Abkommen zwischen beiden Ländern vor. Laut Panama ermöglicht es den US-Streitkräften, Schulungen, aber auch militärische Übungen rund um den Kanal abzuhalten. Richtige Militärstützpunkte sind aber weiter ausgeschlossen. US-Präsident Trump hat in den vergangenen Monaten wiederholt damit gedroht, dass die USA wieder die Kontrolle über den Panama-Kanal übernehmen. SPD-Chef Klingbeil erwartet, dass unter der neuen Bundesregierung mehr Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden als unter der Ampelkoalition. Er sagte der Bild-Zeitung, dass es mehr Grenzkontrollen geben werde und damit auch mehr Zurückweisungen. CDU-Chef Merz und er seien sich einig, dass das in Abstimmung mit den europäischen Partnern passiere, so Klingbeil. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich dagegen skeptisch. Der Vizevorsitzende Hüber sagte den Funke-Zeitungen, durch dauerhafte Grenzkontrollen könnten die Flüchtlingszahlen, so wörtlich, nicht überdeutlich reduziert werden. Laut Hüber ist es auch fraglich, ob die geplante Zurückweisung von Asylantragstellern an der Grenze völker- und europarechtlich überhaupt zulässig ist. Kriminelle Banden erbeuten über Scheinfirmen jährlich Millionenbeträge von den deutschen Sozialkassen. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen bestätigt. Sophie Goldau, RBB 24 Recherche.
Nach Recherchen des RBB melden die Täter Scheinbeschäftigte bei Krankenkassen an, ohne dafür Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Auf diese Weise erschleichen sich die Arbeitgeber und Arbeitnehmer unrechtmäßig Ansprüche auf Sozialleistungen. Beantragt werden unter anderem Lohnfortzahlungen.